NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Svenja Nanninger. Defizite bei den Krankenhäusern in Millionenhöhe, weil die Kosten nicht ausreichend vom Bund und den Krankenkassen gedeckt werden. Diesen Zustand beklagen die Kommunen bundesweit. Und so buttern auch die niedersächsischen Städte und Kreise Millionen in ihre Kliniken. Ein Ende, das ist nicht in Sicht. Bei den Friesland-Kliniken in Varel und Sande gibt es aktuell dringenden Finanzbedarf. Darüber wurde gestern im nicht öffentlichen Teil im Kreistag beraten. Wie viele Millionen sind es denn, Jutta Pschigoda?
Es sind allein bis Jahresende 9 Millionen Euro. Das wurde vom Landrat Sven Ambrosi bestätigt. In den letzten 7 Jahren waren es insgesamt knapp 54 Millionen Euro Liquiditätshilfen, die der Kreistag für die Friesland-Kliniken in Varel und Sande aufwenden musste. Kein Einzelfall. Nebenan in Wilhelmshaven ist es genauso. Da sind es schon über 100 Millionen Euro, die der Rat nach und nach absegnen musste, um das dortige Klinikum zu retten, damit keine Insolvenz erfolgt. An vielen anderen Orten ebenfalls.
Was ist denn die Konsequenz?
Ja, für die SPD in Friesland werden die Kliniken zur Zerreißprobe. Varel hat mit Gerd-Christian Wagner einen SPD-Bürgermeister. Und hier achtet man genau darauf, was bleibt und was geht. Momentan geht es zum Beispiel um die zentrale Notaufnahme in Varel. Die Kliniken in Sande und Varel sind der größte Arbeitgeber im Kreis. Die Geschäftsleitung bewertet das jetzt alles in einem Gesamtkonzept, sagt Ambrosi. Man wird sich aber von Teilen verabschieden müssen, auch in Sande. Das sehen die sogenannten Leistungsgruppen vor, die in der Krankenhausreform vorgesehen sind. Am 4. November wird es dazu eine Kreistagssondersitzung in Friesland geben.
Jeden Monat schließen die kommunalen Krankenhäuser also mit einem dicken Minus ab. Das jüngst beschlossene Gesetz, das die Versorgung der Krankenhäuser verbessern sollte, hilft das nicht?
Die Frage ist, ob die kommunalen Häuser durchhalten, bis das Gesetz überhaupt wirksam wird. Das werden sie aber nicht, sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete Anni Janssen aus Jever. Eine Krankenhausreform könne so nicht gelingen. Der kalte Strukturwandel laufe bereits und man komme an einer notwendigen Übergangsfinanzierung nicht vorbei. Bund und Länder müssten eine bessere Lösung schaffen als die derzeitige, heißt es dazu von ihr.
Das waren Informationen von Jutta Pschigoda. Wir erinnern uns, die Festnahme der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette hat im Februar große Wellen geschlagen. Jetzt will die Staatsanwaltschaft Verden in den nächsten Wochen Anklage gegen sie erheben. Da geht es aber nicht um die vermutlichen Terrortaten, sondern die Raubüberfälle, die sie zusammen mit Komplizen im Nordwesten verübt haben soll. In Verden laufen jetzt die Vorarbeiten für den aufwendigen Prozess gegen Klette und Justizministerin Wahlmann hat sich geäußert. Maren Mommsen berichtet.
Sie sei zuversichtlich, dass die Staatsanwaltschaft Verden demnächst Anklage gegen Daniela Klette erheben werde, sagte Justizministerin Katrin Wahlmann. Ein Problem sei im Moment aber, einen geeigneten Gerichtssaal für ein so großes Verfahren zu finden.
Wenn die Staatsanwaltschaft überhaupt Anklage erhebt und das in Verden, dann habe ich die berechtigte Hoffnung, dass man auch vor Ort hier etwas finden wird.
Die Ministerin rechnet mit vielen Nebenklägern, wie zum Beispiel der Kassiererin eines überfallenen Supermarktes oder den Fahrern des überfallenen Geldtransportes in Stur im Landkreis Diepholz. Entsprechend viele Anwälte müssten für den Prozess Platz finden.
Es sind auf jeden Fall über 20 Personen, die potenziell nebenklageberechtigt sind. Wer sich dann wirklich als Geschädigter meldet zum Verfahren, das bleibt denen überlassen, das können wir noch gar nicht sagen. Aber man kann schon damit rechnen, dass man mehr Platz braucht als in einem normalen Verfahren. Und darauf bereitet sich das Landgericht, wenn denn dahin Anklage erhoben wird, dann vor.
Fest steht, es muss auch ein Saal sein, der entweder bereits eine Sicherheitsschleuse besitzt oder von vielen Wachmännern gut überblickt werden kann. Dafür kommt die Stadthalle in Verden, in der ja gelegentlich Prozesse stattfinden, nicht in Frage. Denn wenn sich ein Saal baulich nicht sichern lässt, dann müssten für die Sicherheit vermutlich zusätzliche Wachleute aus Celle angefordert werden. Die Staatsanwaltschaft Verden ist jedenfalls jetzt kurz davor, ihre Anklage abzuschließen, sagt deren Sprecher Martin Schanz.
Die Ermittlungen werden nach wie vor unter Hochdruck fortgeführt, eben eingedenk des Umstandes, dass es sich um eine Haftsache handelt. Es ist zeitnah, also in den nächsten Wochen, mit einer Abschlussentscheidung zu rechnen.
Genauer gesagt, bis Ende November soll die Anklage gegen Daniela Klette fertig sein.
Fans von Zucker, Watte, Riesenrad und Dosenwerfen zieht es vermutlich gerade zum Bremer Freimarkt. Wer abends mit der Bahn zurückfahren möchte, muss sich allerdings auf mehr Zeit und Busfahrten einstellen. Denn die Deutsche Bahn hat Bauarbeiten an verschiedenen Strecken in Auftrag gegeben. Sinja Schütte, welche Linien sind davon betroffen?
Zum Beispiel Fahrten nach Bremerhaven, Wilhelmshaven oder Bad Zwischenahn. Auch wer abends von Bremen Richtung Nordenham oder Osnabrück möchte, muss sich auf Schienenersatzverkehr einstellen. Betroffen sind laut Nordwestbahn 5 Linien, jeweils in den Abendstunden und teilweise auch noch früh am Morgen. Auf der Linie RS2 nach Bremerhaven fahren zum Beispiel zwischen 21.45 Uhr und 5 Uhr meistens Busse. Noch bis Sonntag gilt das auch für die meisten Züge der Linie RS3 am späten Abend und nachts. Dass die Bauarbeiten sich jetzt genau mit dem Freimarkt überschneiden, das bedauert das Unternehmen. Man wolle aber trotz der Baumaßnahmen mit den Bussen dafür sorgen, dass die Menschen verlässlich nach Bremen und wieder nach Hause kommen, so Frank Steinkamp, Geschäftsführer der Nordwestbahn. Er rät Bahnfahrern, sich vorab zu informieren. Die genauen Fahrpläne hat die Nordwestbahn auf ihrer Webseite veröffentlicht.
Wer heute schon einen Blick auf den Kalender geworfen hat, dem dürfte es schon aufgefallen sein, in genau 2 Monaten ist Heiligabend. Weihnachtsgebäck und Deko gibt es ja schon in den Geschäften und bald werden auch die ersten Weihnachtsbäume verkauft. In Cuxhaven gibt es zu Weihnachten eine besondere Tradition. Seit 30 Jahren schickt die Stadt einen Weihnachtsbaum an die isländische Partnerstadt. Jörn Pietschke, das ist aber keine kleine Tanne, die da auf Reisen gegangen ist.
Nein, die Nordmann-Tanne ist ein stattlicher Weihnachtsbaum. 12 Meter misst der Baum, der traditionell in Hafnarfjörður öffentlich aufgestellt wird und rechtzeitig zur Adventszeit als ein Symbol der Partnerschaft zwischen Cuxhaven und Hafnarfjörður in der Vorstadt von Reykjavík leuchtet. In diesem Jahr stammt er aus Bokel in der Gemeinde Geestland im Landkreis Cuxhaven und wurde genau für diesen Zweck von Privatleuten gespendet. Eine Reederei, die im Liniendienst zwischen Cuxhaven und Island einen Frachtverkehr unterhält, nimmt ihn mit und wird den Weihnachtsbaum noch diese Woche auf Island abliefern. Ordnung muss sein, auch bei Weihnachtsbäumen, und so musste das Cuxhavener Stadtgartenamt, bevor der Weihnachtsbaum auf die Reise gehen konnte, ein Gesundheitszeugnis vom Pflanzenschutzamt Bremerförde einholen. Cuxhaven und Island verbindet durch die Hochseefischerei eine lange gemeinsame Geschichte und seit 30 Jahren die einzige deutsch-isländische Städtepartnerschaft.
Ja, und wir schauen noch aufs Wetter. Heute ist es vielerorts freundlich bei uns. Zwischendurch zeigt sich auch immer mal wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen heute bei 15 Grad in Cuxhaven und bis zu 16 Grad rund um Papenburg. In der Nacht kann sich wieder Nebel und Hochnebel bilden. Der wird sich dann auch noch morgen früh zeigen. Danach bleibt es aber auch morgen meist trocken bei uns und wir haben so Temperaturen bis zu 19 Grad. Das war der regionale Überblick aus dem Studio Oldenburg mit Svenja Nanninger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.